Herzlich willkommen bei Humans Are Happy. Ich bin Leonard Gabriel Heikster und heute geht es hier um ein Thema, das wir alle mit Sicherheit kennen und das für viele Menschen auch oft mit Druck oder gar mit Scham behaftet ist. Ich spreche heute mit der Psychotherapeutin Dr. Julia Tank darüber, wie eine höhere Akzeptanz des eigenen Körpers gelingen kann und wie wir insgesamt zu einer gesünderen Selbstwahrnehmung kommen können. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist, Julia.
Ja, vielen Dank, Leo. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf und mit dir über dieses wichtige Thema sprechen kann, was mich in meinem beruflichen Alltag tagtäglich beschäftigt. Deswegen freue ich mich sehr, da heute noch mal eine größere Audience zu erreichen.
Ja, ich hoffe, dass das Thema auch einige Menschen interessiert. Mich persönlich interessiert es auf jeden Fall. Und ich würde gerne mal direkt den Ball zu dir spielen. Sag mal, bist du eigentlich immer fein mit deinem Körper?
Nein, bin ich nicht. Ich glaube, das ist auch, da können sich viele drin wiederfinden, dass vor allem Frauen in der Regel, also das zeigen auch viele Zahlen, die wir dazu kennen, Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper kennen. Und auch ich kenne das, weil wir in einer Gesellschaft leben, die Körper sehr stark bewertet, insbesondere den Frauenkörper. Und deswegen kriegen wir auch häufig von außen ungewollt, ungefragt rückgemeldet, wenn Körper sich verändern, sei es Zunahmen, Abnahmen oder auch andere Veränderungen. Und werden oft eben darauf hingewiesen, ob wir wollen oder nicht. Und auch in den Medien durch dieses sehr stark idealisierte Körperbild, was existiert, passiert es eben häufig. Und da kann ich mich auch nicht von ausnehmen, dass das auf einen einwirkt und dass man den eigenen Körper auch entsprechend häufig beurteilt und sich dann auch manchmal unwohl fühlt im eigenen Körper. Es kann sehr schwankend sein, mal mehr, mal weniger, aber ich kenne es auch, ja.
Ja, ich definitiv auch.
Ja. So,
und das ist, ich glaube, das ist auf der einen Seite, und vielleicht müssen wir diesen Zahn, wenn man so will, direkt ziehen. Wahrscheinlich ist es was total Normales, irgendwie mit sich manchmal unzufrieden zu sein, zu zweifeln, rumzunörgeln. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr hohes Gut, Leute, die immer total in ihrer Mitte und Balance sind und sagen, ach, es ist doch alles total in Ordnung. Das finde ich ist ein erstrebenswertes Ideal, aber die Realität ist häufig anders.
Genau, und die Realität ist häufig anders und auch dieses immer mit sich zufrieden sein ist, glaube ich, was dann auch eher unter Druck setzen kann, wenn man das als Ziel sich so definiert, weil es gibt immer Phasen, da geht's einem, hat man auch nicht in der Hand, ne? Also so äußere Einflüsse, Ereignisse, die passieren, die einen auch belasten und die machen natürlich was mit einem und deswegen ist es auch wichtig, mir zu sagen, dass man ist jetzt nicht deswegen falsch, weil man sich mal unwohl fühlt mit dem eigenen Körper. Es geht immer so ein bisschen darum, eine Balance zu finden. Und dann auch wieder da, auch zu überlegen, okay, was kann ich tun, damit ich mich vielleicht wohler fühle mit meinem Aussehen oder mit meinem Körper in einer Gesellschaft, die das natürlich sehr stark bewertet.
Ich finde das total interessant. Wir können da mal direkt auch reingehen. Ich bin grundsätzlich ein Freund davon, Gefühle immer erstmal willkommen zu heißen. Mhm. Die wollen uns ja immer irgendwie was sagen. Die Frage ist nur, was ist jetzt so der Grund von einem Gefühl, was ist so die Ursache, weil möchte ich vielleicht einen anderen, also fühle ich mich in meinem Körper gerade unwohl, beispielsweise, weil ich habe die letzten 5 Tage einfach ein bisschen ungesünder gegessen und fühle mich jetzt ein bisschen träge, nicht so agil, dann finde ich, ist es ein ganz anderer Grund, warum ich sage, hey, ich möchte jetzt mal mehr, weiß was ich, vielleicht Sport machen, gesünder essen, irgendwie in die Richtung, um mich in meinem Körper wieder wohler zu fühlen, weil er dann sich einfach auch gesünder und vitaler anfühlt, oder ich denke mir, ich möchte gesünder oder ich möchte mehr Sport machen, mich gesünder fühlen, irgendwie besser aussehen, weil ich habe das Gefühl, dann kriege ich ein anderes Feedback von der Gesellschaft und dann fühle ich mich selber mehr wert. Also das ist ja ein ganz großer Unterschied. Ne? Ist das einmal irgendwie so eine Art Selbstwert oder fühle ich mich einfach unwohl, weil ich real einfach ein bisschen ungesünder mal eine Woche gegessen habe, was ja auch vorkommt und in Ordnung ist. Aber da genau. Muss man unterscheiden, was ist eigentlich hier gerade? Das ist ganz wichtiger Punkt. Ganz wichtiger Punkt. Du hast gerade Zahlen angesprochen. Da möchte ich gerne einmal ganz kurz fragen. Du hast gesagt, das sagen ja auch Zahlen. Mhm. Was für Zahlen hattest du gerade im Kopf, als du diesen Satz gesagt hast?
Ja, ich habe auch im Zuge meines Buches natürlich viel recherchiert, was für Zahlen es dazu gibt zum Thema Körperbild. Und das Körperbild ist eben sehr komplex. Viele denken, das ist das, was ich im Spiegel sehe, das ist mein Körperbild. Aber das Körperbild setzt sich aus mehreren Aspekten zusammen und unter anderem auch aus dem Gefühl der Körperunzufriedenheit. Das ist so ein ganz zentrales Gefühl bei Menschen, die ein negatives Körperbild haben oder die sich unwohl fühlen im eigenen Körper, ist oftmals so diese Unzufriedenheit mit dem Körper. Körper, aufgrund von Gewicht, aufgrund von Aussehensaspekten etc. Und da zeigen die Zahlen, dass bei Frauen etwa 2/3 mehr oder weniger häufig unzufrieden sind mit dem eigenen Körper. Also eine sehr hohe Zahl, mehr als die Hälfte. Und bei Männern ist es so, dass da, also bei Frauen bezieht sich die Unzufriedenheit häufig auf das Thema Körperfett. Also sie haben in der Regel so ein Gefühl, sie sind zu dick, sie müssen abnehmen. Da ist dann oft so ein Schlankheitsstreben, was damit zusammenhängt. Und bei Männern geht es eher in die Richtung Muskelunzufriedenheit. Also das kennen viele Männer, dass sie unzufrieden sind mit der Muskelmasse und eher breiter sein wollen, eher mehr Muskelmasse, definiertere Muskeln. Da geht es eher in die Richtung Muskelunzufriedenheit und weniger Unzufriedenheit mit dem Körperfettanteil. Also da sehen wir auch nochmal Unterschiede, wenn man geschlechtsbinär denkt. Aber das ist auch bei Männern eben häufig der Fall, dass da eine Muskelunzufriedenheit vorliegt. Und ja, ich wollte gerne nochmal was sagen zu dem, was du davor gesagt hattest, mit dem, warum ist man denn eigentlich unzufrieden? Ist das jetzt, weil man Dinge gegessen hat, die man ungesund oder als ungesund bewertet? Ich komme ja aus der Richtung auch intuitives Essen und gewichtsneutrale Gesundheitsversorgung. Und ich kategorisiere Lebensmittel grundsätzlich nicht nach gesund und ungesund, sondern nach nährstoffreich und nährstoffarm. Also es gibt sicherlich Lebensmittel, die nährstoffreicher sind. Also der Apfel ist nährstoffreicher als die Schokolade. Aber durch diese Bewertung von gesund und ungesund passiert auch oft so was Moralisierendes. Also dass wir uns dann schlecht fühlen, dass wir uns schuldig fühlen, wenn wir uns vermeintlich in Anführungsstrichen ungesund ernährt haben. Und das hängt natürlich auch mit der Gesellschaft zusammen. Also das kann man, glaube ich, gar nicht trennen, weil die Gesellschaft natürlich auch vermittelt, das ist gesund, das ist gut für dich und das andere ist nicht gut. Und deswegen, ja, ich gebe dir recht, es ist ein Unterschied, woher kommt das? Aber ich glaube, es hängt miteinander zusammen, weil wir natürlich alle geprägt sind durch die gesellschaftlichen Bilder, die man immer wieder gezeigt kriegt, ne? Auch auf Social Media, wie sieht ein gesunder Essenstag aus und was sollte man essen und was ist eher ungesund und was ist nicht so förderlich? Deswegen, also ich arbeite ja viel mit Patienten, die eine Essstörung haben. Und da versuchen wir ganz viel wegzukommen von dieser starken Bewertung nach erlaubt, nicht erlaubt, gesund, ungesund und hin zu alles ist okay und es gibt Lebensmittel, die sind nährstoffreicher und Lebensmittel, die sind nährstoffärmer.
Ich mag so gerne deine Differenzierung an dieser Stelle. Also vielen, vielen Dank hier für diese Perspektive. Und ich mag auch kurz meine Perspektive insgesamt teilen, weil es deckt sich nämlich total aus dem, was du vielleicht jetzt aus der Recherche-Ebene wiedergibst und auch aus deiner Arbeit als Psychotherapeutin. Ich habe ja selber 5 Jahre in der Fitnessbranche gearbeitet. Während meines Studiums habe ich angefangen als Empfangsmitarbeiter bei Fitness First, Shakes, Mixen, Leute einchecken, dann Fitnesstrainer, Ernährungscoach, verschiedene Lizenzen gemacht, habe dann als PT gearbeitet und habe dementsprechend ganz lange Menschen in ihren sporttechnischen Zielen begleitet. Und es war eigentlich fast immer genau das, was du auch gerade gesagt hast. Weiblich gelesene Menschen wollten häufig irgendwie abnehmen, schlanker werden und Männer wollten häufig ein bisschen mehr Muskeln. So, das Interessante war, was ich als Fitnesstrainer denen geraten habe, war meistens immer das Gleiche, nämlich du musst Krafttraining machen und je nachdem, was jetzt dein Ziel ist, halt, wenn du Muskeln aufbauen willst, überkalorisch essen. Natürlich musst du auch schauen, wie setzen sich dann die Nährstoffe zusammen, ne? Also wie kriege ich die Kalorien her, die ich brauche oder wo nehme ich die her? Oder eben wenn du eben abnehmen willst, wenn du Fett abnehmen willst, dann musst du natürlich unterkalorisch essen, aber natürlich auch darauf achten, dass dein Körper nicht als allererstes die Muskeln abbaut, weil die definieren ja das, was du eigentlich willst. Du willst eigentlich nicht schlank sein, du willst eigentlich sportlich und definiert sein. Also das ist, ne, der Wunsch hinter der Formulierung in der Regel gewesen und das war total, das hat mich gerade total daran erinnert. Und auch eine ganz kritische Sache, das war halt in der Zeit von 2014 bis 2019, 2020 habe ich da gearbeitet. Und damals war so der Fitnessboom der 2010er Jahre, eine ganz spezielle Zeit. Und damals waren auch Mindfulness und Achtsamkeit noch gar nicht solche großen Themen wie heute. Und ich erinnere mich noch gut an Hashtags oder Bilder einfach auf Instagram. Und da waren so super bescheuerte Sachen wie please dress for the body you have and not for the body you want. Stand dann da einfach mal so ganz unverblümt, vollkommen unironisch lade ich sowas jetzt mal hoch. Also nicht ich, aber das waren dann so Beiträge, die man dann da sieht. So, wenn du mehr Körperfett hast, dann verdeckt das bitte, war so die Aufforderung, was ja, ja wahnsinnig gewaltvoll ist. Menschen, die über Gewaltdefinition streiten, würden hier jetzt wieder eine Diskussion anfangen, aber was auch echt hart ist, sagen wir mal einfach. Ja, das habe ich einfach genau so erlebt, wie du es gesagt hast, nur eben aus einer anderen Perspektive, deswegen.
Ja, voll interessant. Spannend. Ich glaube sowieso auch die, oder das weiß ich auch und sehe ich auch, dass auch die Fitnessszene da ja auch durchaus einen Beitrag liefert, ne? Diese ungesunden Verhaltensmuster ja auch noch aufrechtzuerhalten.
Ich finde interessant, dass du hier ungesund verwendest als Formulierung. Ne? Mhm. Beim Essen hast du ja gerade gesagt, nährstoffreich und nährstoffarm. Und da sagst du aber gesund, ungesund. Wo kommt das her? Oder war das jetzt Unachtsamkeit? Sorry, nee, also ist einfach Interesse. Nee,
da würde ich das tatsächlich so sagen, weil ich halte es für, also ich, wie gesagt, komme ja aus der Ecke intuitives Essen. Und ja, ich halte es für sehr ungesund, und das würde ich auch so nennen, alles zu tracken und alles genau abzumessen und abzuwiegen. Also ich verstehe auch, dass Menschen Sport machen, weil sie bestimmte Ziele verfolgen. Ne? Das möchte ich jetzt auch gar nicht irgendwie Menschen verbieten oder so. Weil das ist ja auch was, was auch total motivieren kann und was auch viele ja auch gerne machen wollen. Und gleichzeitig sehe ich natürlich, dass wenn das Überhand nimmt, dass das dann auch sehr unflexibel wird. Ne? Dass Menschen dann eben auch in ihrem Alltag extrem unflexibel werden, nicht mehr in der Lage sind, spontan bei einem Geburtstag, sage ich mal, irgendwie ein Stück Kuchen zu essen oder im Sommer ein Eis zu essen, weil das dann eben nicht passt von den Nährwerten her. Und also ich glaube, alles, was dann so extrem wird, das würde ich dann schon als ungesund auch betiteln. Und dieses Tracken und alles genau kontrollieren, wie viele Kalorien habe ich jetzt verbrannt, wie viel habe ich reingekriegt, wie viel muss ich jetzt irgendwie noch mich bewegen damit und dann ne, immer diese Zahlen, die da kursieren und sich mit diesen Zahlen dann so stark zu identifizieren, das halte ich, da würde ich schon auch das Wording ungesund nutzen, ja.
Ich finde es Wahnsinn. Ich habe nämlich auch tatsächlich jetzt aus Anwenderperspektive eine Resonanz dazu, weil ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich so damals in diese Geschichte mich reinbewegt habe. Irgendjemand gab mir mal so ein Buch in die Hand. Das war, ich glaube, Warum die Tomate dick macht. Super kritisch, würde ich niemandem mehr empfehlen. Warum die Tomate dick macht, von, ich glaube, Ulrich Strunz. Aber wie gesagt, ich würde es nicht mehr empfehlen. Es ist einfach Carb-Bashing, also Kohlenhydrat-Bashing at its best. Es ist einfach ein krasser Verfechter von No bis Low Carb. Das ist halt ein Extrem, was in dem Moment nicht unbedingt aus meiner Perspektive gesund war. Und das war aber mein Einstieg so in dieses Thema, irgendwie sich mit Ernährung beschäftigen. Dann habe ich irgendwann verschiedene so Ernährungscoach B, Ernährungscoach A Lizenz gemacht und dann differenzierter darauf geblickt. So, aber ich habe das auf jeden Fall, also ich glaube, ich hatte mal, es war jetzt von niemandem diagnostiziert, aber ich habe mal sehr viele Kriterien erfüllt, die auf eine qualitative Essstörung hindeuten.
Ah, okay. Ja.
So, genau, das war dann halt einfach genau das Ding, so irgendwie sich überlegen fühlen, durch das eigene Essverhalten ganz viele Sachen nicht essen, da super strikt sein, sich selber sehr total einstrengen, ne? Und geißeln, super kontrollieren. So, das ist eine Sache, die natürlich total schwierig ist und einfach auch heftig auf das Wohlbefinden geht. So, das war, genau, das war für mich persönlich ganz am Anfang von der Zeit. Und dann als ich irgendwann mal diese ganzen Lizenzen gemacht habe und auch verschiedene Ernährungsformen dann kennengelernt habe und darin auch Leute anleiten wollte, habe ich auch einfach versucht, dann musst du halt, wenn du Muskeln aufbauen willst, und ich musste schon so auf meine 4.000 bis 4.500 Kalorien am Tag kommen. Das ist aber echt anstrengend. Da muss man richtig viel essen. So, und das Problem daran ist, das macht dann einfach irgendwann keinen Spaß mehr. Das ist gar keine Freude. Du bist noch satt vom Vorabend, aber hast da am Morgen erstmal so ein Porridge mit 1.000 Kalorien. Und ich weiß dann halt, okay, wenn ich so viel Löffel davon nehme und so viel Löffel davon und das und das und das, dann kommt da halt irgendwie so ein Porridge mit 1.000 Kalorien bei rum. Aber das ist scheiße. Das macht gar keinen Bock. So, ne? Ja. Und ich erinnere mich noch daran. Das hat zwar sportlich gesehen, hat es mir Erfolge gebracht, im Sinne von hatte Muskelwachstum, aber
zu welchem Preis, ne?
Genau, zu welchem Preis.
Und vor allem, was ich da auch denke, wenn du das sagst, da geht ja auch total der Genuss verloren, ne? Und Essen ist ja auch was sehr,
so sehr
genussvoll und sinnlich und auch, ne, dass alles sein darf und auch viel Lebensqualität bedeutet, ne?
Wahnsinn.
Und das geht ja alles damit verloren. Und auch, was viele mir erzählen, kannst ja mal sagen, ob das bei dir auch so war, dass wenn man erstmal so dieses ganze Tracken drin hat, dass es super schwer, das wieder loszulassen, weil diese im Kopf, diese Berechnung und zu wissen, wie viel hat das jetzt gerade, wenn das einmal so automatisiert passiert, dass es vielen sehr schwer fällt, das wieder, also das kann man nicht einfach abschalten und sagen, okay, jetzt lasse ich es halt, sondern das ist sehr, ist ein Prozess, ne, da auch wieder von wegzukommen.
Es ist ein Prozess, davon wegzukommen. Ich würde aber genau das gar nicht, also das finde ich eigentlich ganz gut. Also ich habe auch eine Zeit lang dann so einen Fitness-Tracker getragen und habe natürlich einfach mich erstmal so qua professionell viel damit beschäftigt und auch viel so damals für mich dann getrackt. Irgendwann habe ich damit aber aufgehört. Also ich habe ganz bewusst keine Smartwatch, die meinen Puls tracken kann, und ich trage sowas auch nicht beim Laufen, und ich wüsste theoretisch diese Parameter, welche ich irgendwie erheben müsste, um Leistungszuwachs zu messen. Aber im Endeffekt, deswegen bin ich so, hatte ich auch gerade so eine große Resonanz, als du erzählt hast von dem intuitiven Essen, weil ich glaube, wichtig ist weniger, was auf irgendwelchen Statistiken und in irgendwelchen Diagrammen und Grafiken dargestellt wird, sondern wichtig ist, was in deinem Körper passiert. Hm. So. Und der Parameter dafür ist, wie du dich fühlst. Mhm. So. Das heißt, ich esse in der Regel, ich habe dann irgendwann versucht, sage ich mal einfach, ich esse, wenn ich Hunger habe, und ich höre auf, wenn ich satt bin. Und das ist doch super gut. Ne? Mhm. Natürlich ist vielleicht in Anführungszeichen der Preis dann, dass ich jetzt nicht so wunderschön definierte Muskeln habe, weil ich dafür einfach nicht genug Eiweiß und Energie insgesamt esse. So. Oder dass ich keinen Sixpack habe, weil ich gerne doch dann noch ab und zu mal eine Pizza esse. Aber all around ist so funktioniert es für mich perfekt, weil ich genug Sport mache, um mich gut zu fühlen, weil ich genug esse, um fucking viel Energie zu haben, aber weil ich auch nicht so viel esse, als dass ich schon wieder träge bin. So, aber das funktioniert halt durch ein Gefühl, durch ein intuitives Essen, und mir persönlich hilft sehr meine Bildung dabei, oder eben, dass ich eben mich auch mal eine Zeit lang so intensiv damit beschäftigt habe, weil ich eben weiß, also es sind so ein paar ganz grobe Richtlinien, ja, also je unverarbeiteter, desto besser, sage ich jetzt mal, ne? Oder nährstoffreicher oder für den Körper hilfreicher. Es sind so ein paar grundlegende Sachen, ne? So beim Brot, je dunkler auch, desto nährstoffreicher. Ich weiß einfach, ich kann einfach sehr genau überschlagen, würde ich sagen, wie viel Kalorien in etwas drin ist. So, vielleicht jetzt nicht auf die Zehntelstelle, aber auf so plus minus 100 oder je nachdem, um was es jetzt geht, ein paar hundert Kalorien kann ich Dinge ganz gut einschätzen. Das heißt, ich kriege dadurch intuitiv einen Überblick, wie viel esse ich hier eigentlich gerade. So, ne? Und ich weiß ja auch beispielsweise, dass es überhaupt nicht clever ist, unter seinem Grundumsatz zu bleiben am Tag. Weil das brauche ich auf jeden Fall, damit mein Körper funktioniert. Wenn ich abnehmen will, ich muss trotzdem meinen Grundumsatz auf jeden Fall reinkriegen. So. Für Menschen, die gerade zuhören, der Grundumsatz ist das, was der Körper in 24 Stunden nüchtern liegend verbraucht. Also einfach nur, damit mein Herz schlägt, meine Organe arbeiten und mein Gehirn denkt. So, das brauche ich einfach. Das sind bei mir sind es ungefähr 1800 Kalorien. So 1800 eher waren das. Ja. Genau. Und ja, das dieses Wissen hilft. So, ja. Ne, ich muss das gar nicht, ich muss das nicht mehr tracken. Ich habe das mal eine Zeit lang super genau getrackt, und dann ist es, wie du sagst, ein Prozess, davon wegzukommen. Aber gleichzeitig ist es jetzt halt so, hilft es mir, grob einzuschätzen. Und das läuft aber mittlerweile im Unterbewussten ab. Also ich denke da gar nicht mehr so drüber nach, sondern ich weiß dann halt so. Und dann kannst du den Deal ja auch eingehen. Hast du Bock auf noch zwei Scheiben Brot? Gut. Ist dann aber eben auch im Ergebnis das, was dein Körper vielleicht jetzt gar nicht braucht und dann eben ansetzt. Aber gönn dir, ne? So, mach den Deal, aber wisse, was du tust. So.
Genau, und manchmal ist es ja so, dass wir, auch wenn wir diesen Grundumsatz kennen, ne, das ist ja nicht jeden Tag gleich, weil der Körper ja ganz viele Dinge, die wir gar nicht wissen, also sei es irgendwelche Mikroinfektionen, ne, die man gar nicht merkt, dass das Immunsystem einfach stärker aktiv ist, oder wir haben schlechter geschlafen. Also der Schlaf hat auch einen ganz großen Einfluss darauf, wie der Stoffwechsel funktioniert. Stress hat einen großen Einfluss auf den Stoffwechsel. Das sind alles so Dinge, und deswegen ist das Ganze viel komplexer als einfach nur das, was ich rein tue und das, wie viel ich mich bewege, ja. Diese Gleichung ist sehr vereinfacht, ne? Da spielt noch ganz viel anderes mit rein. Und ich wollte auch noch mal dazu sagen, jeder, der schon mal eine Diät gemacht hat und eben weniger gegessen hat, als er eigentlich brauchte, der wird merken, dass sich das auch körperlich auswirkt. Also wir können uns schlechter konzentrieren, wir in einer Diät, also wirklich in einer Restriktionsdiät, die Gedanken kreisen sich eigentlich permanent nur ums Essen, wann esse ich, was darf ich essen, man hat viel weniger kognitive, also gedankliche Kapazität für andere Themen. Und da gibt es auch viele Studien zu, die eben zeigen, dass auch Diäten eben dazu führen, dass man dann auch, dass das Körperbild auch, ne, also wir fixieren uns sehr stark dann auf das Körperbild, auf das Aussehen, das nimmt ganz viel Raum ein und das ist letztendlich auch nicht gesundheitsförderlich, ne, also so eine Restriktionsdiät, sondern der Körper kurzfristig nehmen wir ab, aber langfristig, wenn man dann wieder normal in Anführungsstrichen ist, dann gibt es auch den sogenannten Jojo-Effekt und dann ist oft auch das, was man abgenommen hat, dann wieder drauf, weil der Körper das dann auch einspeichert. Also eine Restriktionsdiät ist nicht die Lösung. Auch viele sagen ja, ne, ja, so den Menschen, die also häufig hört man ja auch so in den Medien ja die Adipositas-Epidemie und die Menschen werden immer dicker und gleichzeitig zeigen die Zahlen, dass immer mehr Menschen Diät machen. Also immer mehr Menschen versuchen aktiv ihr Körpergewicht zu reduzieren und gleichzeitig werden viele Menschen dicker. Also es passt irgendwie nicht zusammen. Das heißt, die Lösung kann nicht sein, wir müssen mehr Diät machen, sondern die Lösung muss sein zu gucken, okay, was steckt denn eigentlich dahinter? Und das sind dann auch so gesellschaftliche Faktoren, wie zum Beispiel die Essensumgebung. Also wenn wir das vergleichen, ne, Fast Food, hochverarbeitete Lebensmittel, wofür wird Werbung gemacht im Fernsehen und so weiter. Das sind oft eben keine Dinge, die sehr nährstoffreich sind, ja, sondern das sind alles auch Faktoren, die das beeinflussen, die auch unser Essverhalten beeinflussen, subtil. Und es hat sich einfach auch vieles verändert. Und letztendlich spielen eben auch Faktoren eine Rolle, wie zum Beispiel Genetik, Stoffwechsel, Schlaf, Stress. Und auch der Stress ist in der Gesellschaft, ne, so Stichwort, sind immer kapitalistischer und wir müssen immer höher, schneller, weiter. Das setzt enorm unter Druck. Das ist auch für viele Menschen großer Stress, vor allem Menschen, die eben ohnehin schon wenig Privilegien haben. Das wirkt sich auch auf den Fettstoffwechsel aus, chronischer Stress. Und deswegen ist das ein sehr komplexes Thema, was wichtig ist, auch in der Komplexität zu verstehen und was ich vor allem auf Social Media sehr verkürzt sehe, dass da vermeintliche Lösungen angeboten werden, einfache Lösungen für komplexe Probleme.
Hier kommt eine kurze Unterbrechung für die Werbung und ich bin ehrlich, über diesen Werbepartner freue ich mich besonders. Denn egal, ob unter professioneller Anleitung oder im Sharing-Format mit FreundInnen, es ist so, so wichtig und so, so wirksam, sich selbst immer wieder im Alltag kleine Inseln zu schenken, in denen Emotionen und Gefühle ihren Platz haben können. Für ein hohes Wohlbefinden ist das für mich ehrlicherweise unerlässlich. Und genau hier setzt auch der Werbepartner meiner heutigen Folge an. Diese Folge wird gesponsert von BetterHelp, einer Plattform für psychologische Online-Beratung. BetterHelp bietet dir flexible und bezahlbare Online-Beratung. Alle BeraterInnen von BetterHelp haben einen Masterabschluss in Psychologie oder psychologischer Beratung und verfügen über eine mindestens dreijährige Erfahrung mit erwachsenen KlientInnen. Deine Beraterin oder deinen Berater kannst du dabei jederzeit kostenlos wechseln. Und seit neuestem hat BetterHelp ein breites Team an deutschsprachigen BeraterInnen. Als Hörerin von Humans Are Happy erhältst du ab jetzt bis Ende September exklusiv einen Rabatt von 10% auf deinen ersten Monat unter betterhelp.com/HAH. Noch einmal, als Hörerin von Humans Are Happy erhältst du ab jetzt bis Ende September einen Rabatt von 10% auf deinen ersten Monat unter betterhelp.com/HAH. Alle Infos dazu findest du wie immer auch in den Shownotes. Und jetzt geht es weiter mit dieser Folge. Ich bin total bei dir. Ich denke, es ist häufig sinnvoll, Sachen auf komplexer Ebene zu durchdringen, aber sie dann aufs Einfache herunterzubrechen, um es eben für AnwenderInnen irgendwie wieder greifbar zu machen. Damals wurde mir so der Satz mal beigebracht, Fachidiot schlägt Kunde tot. Also ja. du musst schon komplexe Dinge vereinfachen können. Ne? Ja. Und es ist klar, dass auf den Grundumsatz auch noch, dass da Sachen reinspielen, jetzt in dem Beispiel wie Schlaf, Nachbrenneffekt, habe ich jetzt gestern viel Sport gemacht, ne, hat mein Körper gerade Sachen, die er irgendwie reparieren muss und so weiter. Das ist klar. Ich würde gerne noch einen anderen Punkt ergänzen zu dem, was du sagst, und das ist das Finanzielle. Wir kennen das doch alle, gehen mal in den Supermarkt. Was kostet denn so eine Packung Schokolade oder so eine Packung Chips oder irgendwie so eine Packung Toastbrot? Das kostet ungefähr alles irgendwie so ein Euro, ne, je nachdem jetzt, aber roundabout. Und wenn du die guten, unverarbeiteten, gesunden, Entschuldigung, nährstoffreichen Lebensmittel kaufen möchtest, das kostet in der Regel mehr als nährstoffarme. So. Mhm. Und das, finde ich, ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Das ist halt, also wenn du es gesellschaftlich anschaust, das ist nämlich strukturell dann so, dass Menschen, die eh schon weniger finanzielle Ressourcen haben, auch eher sich damit nur Zugang zu nährstoffärmerem Essen kaufen können. So, absolut. Das ist ein wahnsinnig schlimmes Ding, weil das ist ein sich selbst verstärkender Effekt.
Absolut. So, also, und auch das Thema auch zeitliche Ressourcen, ne? Wenn wir es gibt viele Menschen, die mehr auch sehr belastet sind, allein schon durch mehrere Jobs, weil sie ihren Lebensunterhalt anders nicht mehr finanzieren können, und dass da auch die zeitlichen Ressourcen auch häufig knapp sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter, die irgendwie dann finanziell Schwierigkeiten hat, plus zeitliche Ressourcen sind auch begrenzter als bei anderen Personen, die privilegierter sind. Und das sehen wir eben auch, dass Armut auch ein Risikofaktor ist, beispielsweise. Also wenn man sich das Gewicht in der Bevölkerung anguckt, dass Menschen, die in Armut leben, auch eher von Mehrgewicht betroffen sind als Menschen, die finanziell sehr privilegiert sind. So, und das sind auch Faktoren, die noch eine Rolle spielen.
Definitiv. Ich würde gerne auch in Wasser auf deine Mühlen wirklich dieses Thema mit Diäten. Also das finde ich total selbstverständlich, sobald man da einmal drüber nachdenkt, ist eine temporäre Umstellung von irgendwas eben für die Zeit, in der ich es umstelle, jetzt in dem Fall mein Essverhalten, wirkungsvoll. Und danach gehe ich wieder zurück zu dem Ausgangspunkt. Ja, natürlich geht dann auch die Wirkung wieder zurück zum Ausgangspunkt. So, also insofern sind Diäten nicht unbedingt der Schlüssel zu einem langfristigen Erfolg. Kurzfristig kann man vielleicht durch eine Diät irgendwas erreichen und vielleicht Prozesse verschnellern oder intensivieren. Das ist jetzt gar nicht mal so die Frage. Aber wenn ich langfristig einen anderen Zustand erreichen und halten will vor allem, dann muss ich auch langfristig Dinge ändern. Deswegen habe ich beispielsweise früher immer ganz ungern, also eigentlich habe ich das nur in meiner Ausbildung gemacht, Ernährungspläne zu erstellen. Ich finde Ernährungspläne total uncool in der Perspektive. Also sie sind insofern gut, wenn man sie erstellen muss, kriegt man einen Überblick darüber, wie viel Kalorien und Makronährstoffe und so sind irgendwo hier drin. Aber wenn ich mit KlientInnen gearbeitet habe, habe ich meistens Ernährungsprotokollanalysen gemacht. Das finde ich total sinnvoll an der Stelle, weil dann hast du nämlich ja das tatsächliche Essverhalten basierend auf der Realität eines einzelnen Menschen. So, das ist ja auch immer eine Frage, bin ich irgendwie Schichtarbeiter oder bin ich alleinerziehende Mutter oder was ist eigentlich jetzt hier meine Realität? Wann bin ich aktiv und wach und wann kann ich essen und so weiter? Und dann siehst du halt, A, wirklich, wie ernährt sich jemand, ne? Und B, was ist dein Ziel überhaupt? Also willst du beispielsweise Körperfett abnehmen? Willst du Muskeln aufbauen? Was willst du überhaupt? Und dann hast du einmal so das Ist und das Soll und dann kann man eben gucken, aha, was wäre jetzt aus meiner Perspektive, was wären hier so die sinnvollsten Änderungen, die du machen kannst? Und dann schaut man eben, ja, brauchst du denn dieses Franzbrötchen, was du jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit nimmst, oder ist es nur Gewohnheit? Ne? Und wenn jemand sagt, nee, das ist voll mein Highlight vom Tag, dann sage ich, ja, alles klar, gut, dann lass es. Aber brauchst du denn auch die 3 Löffel Zucker in deinem Kaffee? Und dann sagt er so, ja, nö, eigentlich, da kann ich auch mal nur 2 nehmen. Ne? Und geh doch mal von 3 auf 2 und nicht von 3 auf 0. Nimm doch anstatt des Toastbrots vielleicht nicht direkt das Pumpernickel, aber versuch's mal mit einem Körnerbrot. So. Also man kann ja schrittweise gehen und man kann an den Punkten ansetzen, die einem leicht fallen, zu ändern. So, weil dann hast du auch viel weniger innere Blockaden. Und so eine Diät ist ja auch immer, finde ich, was sehr Konstruiertes, übergestülpt ist, so was gar nicht unbedingt zu mir passt. Deswegen bin ich da auch total bei dir. Und
was uns auch total entfernt von unserem Körper, ne? Bei einer Diät ist ja alles genau vorgegeben, das darf ich nicht.
Total kontraintuitiv, ja.
Genau. Und damit entfernen wir uns total von unserer Verbindung, die wir eigentlich zu unserem Körper haben, weil unser Körper kommuniziert ja auch mit uns, ne? Und zeigt auch, wann habe ich Hunger, wann bin ich satt. Und viele Menschen, die dann bei mir in der Behandlung sind, also das sind ja nochmal die Menschen, die dann wirklich auch eine manifeste Essstörung entwickelt haben durch verschiedene Faktoren. Es muss jetzt gar nicht durch Ernährungstracken sein, sondern das sind natürlich ganz viele Faktoren, die eine Essstörung dann mitbedingen. Aber da geht es dann auch wirklich darum, erstmal das Essverhalten zu analysieren, wie esse ich eigentlich? Und häufig stellt sich dann auch heraus, dass, das ist so meine Erfahrung, dass viele Menschen in der ersten Tageshälfte tendenziell zu wenig essen und dann in der zweiten Tageshälfte es dann oft zum Überessen kommt. Und warum ist das so? Weil in der ersten Tageshälfte meist man steht auf und sagt so, heute jetzt schaffe ich es, jetzt versuche ich mal irgendwie weniger. Ne? Also in der Regel sind das eben dann auch Frauen, die eher versuchen abzunehmen, die sich unwohl fühlen im eigenen Körper. Und dann zeigt sich, dass dann durch diese Restriktion eher in der ersten Tageshälfte auch oft kein Frühstück, ne, weil dann ja, da trinke ich nur einen schwarzen Kaffee und dann lasse ich das Frühstück aus, weil ich morgens eh keinen Hunger habe. Das ist auch oft so eine Aussage, ich habe morgens eh keinen Hunger. Aber dann ist die Frage, warum ist denn das so? Warum habe ich denn morgens kein Hungergefühl? Habe ich mir das vielleicht auch abtrainiert mit der Zeit, ne? Und abends kommt es dann oft eben zum Heißhunger und dann auch oftmals zum Überessen, zum Essanfall schlimmstenfalls und danach dann massive Schuldgefühle und auch so, oh Mann, jetzt morgen muss ich jetzt aber wie besser und morgen ziehe ich es durch. Und dann am nächsten Morgen ist es dann wieder, okay, in der ersten Tageshälfte schaffe ich es in Anführungsstrichen noch, mich zu zügeln und ganz wenig zu essen und dann in der zweiten Tageshälfte wird das dann quasi wieder ins andere, schlägt das Pendel in die andere Richtung. Und deswegen ist oftmals am Anfang auch, also intuitives Essen für viele Menschen erstmal eine Überforderung, wenn die aus so einer ganz kontrollierten und sehr schwankenden Esskultur dann kommen, dass es dann erstmal darum geht, regelmäßig essen, ja, den Körper erstmal regelmäßig auch mit Nährstoffen versorgen und auch mal zu versuchen zu frühstücken, auch wenn ich morgens das Gefühl habe, eigentlich habe ich nicht so richtig Hunger, aber probier es doch mal aus und guck mal, ob es abends einen Unterschied macht für dich, dass du dann abends weniger Heißhunger hast. Und das ist oft der Effekt, der dann eintritt, dass die Patientin mir dann auch berichten, ja, es hat wirklich was, ich habe das Gefühl, dass über regelmäßiges Essen, obwohl ich morgens eigentlich denke, oh, das könnte ich doch eigentlich weglassen, eigentlich habe ich doch keinen Hunger, aber trotzdem mal ausprobieren und dass dann zum Abend hin der Körper einfach besser versorgt ist, ne, weil er über den Tag auch regelmäßig was bekommen hat. Und da, glaube ich, gibt's auch gar nicht so den Weg, der für alle funktioniert. Also viele sagen, ich würde gern intuitiv essen, aber das ist auch für viele eine totale Überforderung. Die Vorstellung, ich erlaube mir jetzt einfach alles zu essen, wann immer ich es möchte. Viele Menschen mit einer Essstörung denken dann, oh Gott, dann werde ich nur noch unkontrolliert alles in mich reinschaufeln, wenn ich jetzt auf einmal alle Verbote weglasse und mir alles immer erlaube. Deswegen ist das für viele erstmal gar nicht realistisch, zu sagen, ich lasse jetzt alles weg. Da geht's dann eher darum, schrittweise sich wieder mehr zu erlauben und auch Dinge, die man vielleicht sich vorher verboten hat, zu sagen, okay, es ist auch in Ordnung, wenn ich jetzt mal im Sommer ein Eis esse zum Beispiel. Oder wenn ich
Eis essen ist voll wichtig. Ja, ne? So, also das, ich mich persönlich beitreibe Eis essen mit Ambitionen. Also.
Genau, also das ist nicht, dadurch nehme ich nicht automatisch 3 Kilo zu oder dadurch esse ich nicht jetzt irgendwie 10 Kugeln Eis. Das ist vollkommen in Ordnung, sich da auch wieder schrittweise von diesen Verboten zu lösen, die man sich irgendwann mal auferlegt hat.
Ja, absolut. Und ich finde den Punkt gerade mit diesem, also so, was darf ich essen, was nicht, das fängt ja eigentlich jetzt nicht beim, das fängt nicht beim Essen an, das fängt beim Einkaufen auch häufig an. Ich finde, da kann man noch besser, also weil da hat man ja noch die Hürde, ich muss dafür gleich Geld ausgeben, wenn ich das jetzt bezahle. Ne? Also so alles, was ich kaufe, werde ich wahrscheinlich irgendwann essen. Ich werde es jetzt nicht heute sofort essen, aber ich werde es essen. Ne? Also das finde ich auch nochmal einen wichtigen Punkt, so, oder vielleicht einfach so ein Filter, den man sich persönlich nehmen kann, so da im Supermarkt schon drüber nachzudenken. Weil wenn ich weiß, mir fällt schwer, die Schoki nicht ganz aufzuessen, so, dann okay, dann kauft ihr doch einfach eine kleine Tafel oder kauft ihr direkt keine Tafel. Es geht jetzt auch nicht so darum, nie wieder was zu haben, aber ne, da irgendwie da so, dass das einfach
nochmal... Mittelweg zu finden einfach.
Genau,
ne?
Genau.
Ja, und auch so das Thema Einkaufen ist auch häufig ein Punkt, vor allem bei Menschen, die dick sind, für die ist Einkaufen sehr schamhaft. Das denkt man vielleicht selber gar nicht, wenn das nicht die eigene Lebensrealität ist, aber für Menschen, die dick sind, die haben große Schwierigkeiten oft im Supermarkt dann zum Beispiel was zu kaufen, was gesellschaftlich ungesund bewertet wird. Also ich sag mal zum Beispiel die Schokolade, ne? Weil Blicke von anderen Menschen im Supermarkt, von KassiererInnen und so weiter, das ist was, womit Menschen eben dann häufig konfrontiert sind und was dann sehr, sehr unangenehm ist für die Person. Das heißt, auch so das Thema Essen in der Öffentlichkeit ist auch für viele dicke Menschen ein großes Problem. Also ich habe zum Beispiel einige Patientinnen, die auch bei der Arbeit dann Schwierigkeiten haben, in der Mittagspause wirklich eine warme Mahlzeit zu essen, weil sie sagen, ich habe Angst, von meinen anderen Kolleginnen in der Kantine komisch angeguckt zu werden, wenn ich mir jetzt die Pizza hole oder wenn ich jetzt da irgendwie eine Mahlzeit esse, die jetzt nicht einen Salat bedeutet. Und das sind auch so Bewertungen, die wir in der Gesellschaft oft haben, dass dicke Menschen auch in den Medien beispielsweise, gibt es Studien dazu, dass dicke Menschen in Filmen häufiger beim Essen gezeigt werden als schlanke Menschen, also in Spielfilmen. Und dass das auch so Dinge sind, die natürlich für die Betroffenen sehr belastend sind und auch da die Essensentscheidungen dann beeinflussen können. Und dass dann auch häufiger heimlich gegessen wird, als bei Personen, die diese Schwierigkeiten nicht haben.
Das bringt mich zu einer Frage, wie stehst du zu solchen, gerade auch Social-Media-Trends, wie zum Beispiel Hashtag Body Positivity?
Ja, also ich finde, dass Body Positivity absolut eine Berechtigung hat, weil das wissen auch viele nicht. Body Positivity ist in den 60er Jahren entstanden. Also es ist schon eine ganz alte Bewegung, wenn man so will, und entstand in den USA als eine Gewichtsdiskriminierungs- und Antidiskriminierungsbewegung, weil sich Personen, also dicke Personen, schwarze Personen, also Frauen insbesondere, die eben von Diskriminierung betroffen waren, die haben damals diese Bewegung ins Leben gerufen, um dafür zu sensibilisieren, dass jeder Mensch, egal ob er schwarz ist, ob er dick ist, ob er eine Behinderung hat, gleich viel Respekt und Würde verdient hat. Also das sind die Ursprünge der Body Positivity Bewegung. Und ich glaube, da würden alle, die jetzt hören, sagen, ja, dem würde ich zustimmen, dass alle Menschen, egal ob sie eine Behinderung haben, egal ob sie schwarz sind, ob sie dick sind, die gleiche Menschenwürde verdient haben und den gleichen Respekt in der Gesellschaft. Und dann wurde die Body Positivity Bewegung mit der Zeit, hat sich das sehr stark auf das Thema Aussehen, auf das Thema Körper irgendwann so gemünzt, dass dann auch so so ein Eindruck entstanden ist, du musst deinen Körper immer lieben und auch so ein bisschen so toxisch alles, du musst alles an dir immer lieben. Das finde ich problematisch an der Stelle, aber das ist eben auch aus meiner Sicht nicht der Ursprung oder auch ist nicht nur aus meiner Sicht, sondern es ist auch nicht der Ursprung der Bewegung. Den Ursprung finde ich total wichtig und ich finde es auch wichtig, dass Körper und diverse Körper mehr Sichtbarkeit bekommen und dass das etwas ist, was eben in der Medienlandschaft nach wie vor auch jetzt so Stichwort Skinny Talk, also wir finden jetzt gerade ein extrem Wiederaufleben von ultraschlanken Körperidealen. Der Hashtag Skinny Talk auf TikTok beispielsweise wurde jetzt schon wieder verboten, weil das eben so gefährliche Inhalte waren, die da propagiert wurden, vor allem für eine junge Zielgruppe. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. So, das ist jetzt gerade aktuell, dass das wieder ganz, ganz viel Raum einnimmt und dass wir auch seit der Pandemie, also seit 2020, 2021, einen extremen Anstieg an Essstörungen bei Jugendlichen finden in Deutschland. Also Essstörungen sind um 37% angestiegen seit der Pandemie.
Qualitativ oder quantitativ?
Kurz
für Hörende, eine quantitative Essstörung ist, ich achte auf die Masse, also Magersucht oder im Extremfall Bulimie, und qualitative ist, ich achte darauf, was ich esse. Und ich frage mich gerade, wie setzen sich diese 37% zusammen, weißt du das?
Das kann ich gerade gar nicht so genau sagen. Also ich weiß, dass es von der DAK eine Studie gab dazu, die das untersucht hat, eben die psychische Gesundheit bei Jugendlichen seit der Pandemie. Und dass insgesamt die mentale Gesundheit, dass Jugendliche heute noch nie so häufig psychisch erkrankt waren wie sonst, ne? Also und das seit eben der Pandemie, und Essstörungen sind da eben ganz oben, ne? Das ist die Gruppe, die am stärksten angestiegen ist bei Jugendlichen. Und ja, glaube ich. Dann ist natürlich die Frage auch, was ist in der Pandemie passiert? Und da waren natürlich viele Jugendliche viel auf Social Media unterwegs. Und ich habe auch einige Patientinnen, die auch sagen, seit der Pandemie hat das bei mir angefangen. Natürlich kommen dann auch andere Faktoren dazu. Aber Social Media hat da sicherlich auch einen Einfluss, weil Jugendliche ja viel, viel Zeit auf Social Media, auf TikTok, auf Instagram und so weiter verbringen. Und wenn da dann solche Trends unterwegs sind, wie Skinny Talk jetzt wieder, und auch wieder so ein Aufkeimen von ultraschlanken Idealkörpern bei Mädchen, dann ist das natürlich sehr gefährlich. Und ich weiß gar nicht, wie ich da hingekommen bin, was eigentlich der Ursprung gerade war.
Das war Body Positivity und Hashtag.
Ach genau, Body Positivity, genau. Und Body Positivity ist wieder weniger sichtbar und es ist jetzt wieder mehr ultraschlank und viele Influencerinnen, die früher dicker waren, werben jetzt ja beispielsweise auch mit der Abnehmspritze, dass sie darüber Gewicht verlieren und so weiter. Und auch das spielt natürlich alles mit rein, ne? Dass auch durch dieses Aufkommen der Abnehmspritze jetzt auch Menschen wieder das Gefühl haben, okay, ich kann jetzt dieses Medikament nehmen und dann kann ich schlank werden. Aber auch da, das ist eben auch zu kurz gedacht, weil kurzer Input dazu, dass die Studienlage auch da zeigt, dass mithilfe der Abnehmspritze Menschen im Schnitt 10-15% des Körpergewichts verlieren. Das heißt, wenn jemand stark mehrgewichtig ist, dann ist die Person danach nicht schlank, sondern da tritt dann ein Plateau ein nach einer gewissen Zeit und dann bleibt der Körper auf diesem Gewicht. Und das heißt, es ist auch kein Mittel, was aus dicken Menschen schlanke Menschen machen wird. Und das fehlt mir auch in der Debatte darum.
Ja, also erstmal das und dann muss man ja auch sich den gesamten Lebensstil anschauen, ja. Und ich finde, das Essverhalten zählt zum Lebensstil, ist ein Bereich, aber natürlich hängt auch noch damit zusammen, wie aktiv bin ich über meinen Alltag, nutze ich die Treppe oder den Fahrstuhl, nutze ich das Fahrrad oder das Auto oder wie auch immer, ne? So all diese, das sind diese ganzen kleinen Sachen. Richtig. Ne? Gehe ich zu Fuß oder nicht? Und wie schlafe ich? Also, ne, Ernährung, Schlaf und Aktivitätslevel, das sind so, ne, und dann natürlich auch, was für einen Job habe ich, was für ein Stresslevel habe ich, was für Themen habe ich insgesamt in meinem Leben, das muss man sich alles anschauen, weil das spiegelt sich natürlich auch im Körper wieder. So eine Essspritze oder eine Spritze ist einfach, das ist, also wir haben vorhin über Diäten geredet, das ist ja, dann würde ich mal sagen, es ist zwar keine Diät, ist aber ein temporäres Einzelmittel, was nicht die Ursache dessen, wo ich bin, irgendwie sich anschaut, und das ist halt in der Regel das, die Lebensgestaltung grundsätzlich, und die müsste man sich anschauen. Ich würde gerne aber mit dir auch mal, wir besprechen auch viele, sage ich mal jetzt so, Probleme, gesellschaftliche Phänomene, die vielleicht dazu führen, dass eben Menschen tendenziell unzufriedener sind mit ihrem Körper. Mhm. Wir stellen fest, dass sie es sind. Scham, Bewertung, Abwertung, alles spielt hier eine Rolle. Ich schau gerne auch bei Humans Are Happy auf das Gelingende und darüber, wie kommen wir denn vielleicht dann auch dorthin, vielleicht uns eher gut zu fühlen im eigenen Körper oder mit dem eigenen Leben insgesamt, ohne die Sachen, die schlecht laufen, auszublenden. So, ne? Und da würde mich mal interessieren, was kannst du denn da sagen, vielleicht auch aus deiner Erfahrung mit PatientInnen oder aus deiner Recherche zu deinem Buch, dass wir natürlich total gerne in den Shownotes verlinken, ganz kurz, wenn Menschen da Interesse dran haben. So, aber welche konkreten Schritte oder Übungen oder Methoden helfen denn, um beispielsweise eine positivere Beziehung zum eigenen Körper aufzubauen, die auch langfristig helfen kann und langfristig tragen kann, die also wirklich eine Änderung ist in der Beziehung zum Körper und nicht nur so ein Überstülpen im Sinne von, ich sag fünfmal, ich bin schön oder was auch immer.
Ja, genau. Das wäre natürlich dann was, was nicht authentisch wäre, ne? Wenn ich so, genau.
Außer ich also, meine das so.
Außer dann, ja. Das ist natürlich auch ein Riesenfeld, ne? Was,
let's go.
Ja, was wäre hilfreich? Also erstmal gesellschaftlich fände ich es hilfreich, Körper nicht mehr ungefragt zu kommentieren. Das kann jeder auch bei sich auch anfangen, weil die Frage ist ja, woher kommt denn das eigentlich, dass das so ist? Also dass wir uns einfach auch vornehmen, nicht mehr ungefragt den Körper, das Aussehen von anderen Menschen anzusprechen, zu kommentieren, aber auch bei einem selbst. Also was wir sprechen jetzt ja ganz viel so über optische Attribute, ne, die den Körper betreffen. Aber der Körper ist ja noch viel mehr als das, wie er aussieht.
Hier kommt eine kurze Unterbrechung für die Werbung. Und ich bin ehrlich, über diesen Werbepartner freue ich mich besonders. Denn egal, ob unter professioneller Anleitung oder im Sharing-Format mit FreundInnen, es ist so, so wichtig und so, so wirksam, sich selbst immer wieder im Alltag kleine Inseln zu schenken, in denen Emotionen und Gefühle ihren Platz haben können. Für ein hohes Wohlbefinden ist das für mich ehrlicherweise unerlässlich. Und genau hier setzt auch der Werbepartner meiner heutigen Folge an. Diese Folge wird gesponsert von BetterHelp, einer Plattform für psychologische Online-Beratung. BetterHelp bietet dir flexible und bezahlbare Online-Beratung. Alle BeraterInnen von BetterHelp haben einen Masterabschluss in Psychologie oder psychologischer Beratung und verfügen über eine mindestens 3-jährige Erfahrung mit erwachsenen KlientInnen. Deine Beraterin oder dein Berater kannst du dabei jederzeit kostenlos wechseln. Und seit neuestem hat BetterHelp ein breites Team an deutschsprachigen BeraterInnen. Als Hörerin von Humans Are Happy erhältst du ab jetzt bis Ende September exklusiv einen Rabatt von 10% auf deinen ersten Monat unter betterhelp.com/HAH. Noch einmal, als Hörerin von Humans Are Happy erhältst du ab jetzt bis Ende September einen Rabatt von 10% auf deinen ersten Monat unter betterhelp.com/HAH. Alle Infos dazu findest du wie immer auch in den Shownotes. Und jetzt geht es weiter mit dieser Folge.
Und das hattest du anfangs gesagt, ne, mit dem Grundumsatz, damit mein Körper überhaupt leben kann, ne, damit mein Herz schlägt, damit mein Gehirn funktioniert, damit alle Organe funktionieren. Also all das, was der Körper tagtäglich leistet, da sprechen wir dann von der sogenannten Körperfunktionalität. Und da wissen wir zum Beispiel, dass der Fokus weg vom Aussehen hin dazu, was mein Körper mir eigentlich alles ermöglicht, sei es, ich kann Sport treiben, sei es, ich kann mit Menschen sprechen, ich kann kommunizieren mit anderen, ich kann jemanden umarmen, der mir wichtig ist, ich kann ein Bad nehmen oder ich kann angenehme Gerüche riechen oder ich, was auch immer, ein Instrument spielen, also kreative Dinge erschaffen. Was ermöglicht mir eigentlich alles mein Körper? Und auch so Themen wie, was leistet der eigentlich, ohne dass ich es merke? Also ich atme permanent, mein Herz schlägt, ohne dass ich was dafür tue. Ich lebe in meinem Körper und der ermöglicht mir überhaupt dieses Leben und dieses, dass wir jetzt überhaupt miteinander sprechen können. Und das wird einem oft erst klar, ne? Ich war ja letzte Woche krank, also da wurde mir das wieder ganz bewusst, wie wertvoll es eigentlich ist, wenn der Körper gesund, also körperlich, physisch gesehen, gesund ist, wenn ich konzentriert sein kann, wenn ich in der Lage bin, den Tag ohne Schmerzen, ohne Symptome von Erkältung etc. In den Tag zu starten. Das wird einem oft erst klar, wenn man dann das einmal nicht hat und dann denkt man, oh, ich freue mich schon auf den Moment, wenn ich aufstehe und keine Kopfschmerzen mehr habe morgens. Ne? Also so eine Wertschätzung, auch eine Dankbarkeit dessen, was der Körper mir tagtäglich ermöglicht, aber auch, was ich über den Körper erleben kann, so die ganze Sinneswahrnehmung, Achtsamkeit, all das, ne, was ich so mit Hilfe meines Körpers erleben darf in dieser Welt. Und wenn wir darauf uns mehr fokussieren, also wir haben jetzt ja viel über das negative Körperbild gesprochen, es gibt auch das positive Körperbild. Was gehört eigentlich alles zum positiven Körperbild? Und dazu gehört beispielsweise das große Thema der Körperwertschätzung. Und Körperwertschätzung können wir dadurch steigern, was ich jetzt gerade gesagt habe, also sich dieser Dinge bewusst zu werden. Andere Möglichkeiten, das positive Körperbild zu steigern, nennt sich Körperfürsorge. Also in der Literatur wird das als sogenanntes Body Esteem bezeichnet. Zum Body Esteem zählt zum Beispiel das ganze Thema Ernährung, intuitive Ernährung. Also ich höre auf meinen Körper, ich lerne auch wieder die Signale überhaupt wahrzunehmen, weil viele Menschen, die lange Zeit irgendwie Diät gemacht haben oder auch eine Essstörung haben, die sagen mir, ich spüre das gar nicht mehr so genau, ja. Also ich versuche wieder mehr, mich mit meinem Körper zu verbinden, zu spüren, wann habe ich eigentlich Hunger, wann bin ich satt, worauf habe ich eigentlich Hunger, welche Bewegung macht mir Spaß, ne? Und mich nicht so zu zwingen, sondern wirklich mal wieder zu gucken, woran habe ich auch Freude? Weil sich da auch zeigt, dass das viel nachhaltiger ist, wenn ich was finde, was mir wirklich Freude macht, was ich gerne mache. Nice. Und das muss nicht für jeden bedeuten, dass ich ins Gym gehe. Das kann sein, dass ich Yoga mache. Das kann sein, dass ich tanze. Das kann sein, dass ich einfach in der Natur unterwegs bin, dass ich mich bewege in der Natur, dass ich schwimmen gehe, dass ich, was auch immer es sein mag, Tennis spielen, Fußball, Basketball, was auch immer. Ja, es sind so, gibt so viele Möglichkeiten, aktiv zu sein, segeln, egal was es ist, ne? Natürlich auch, kommt immer drauf an, wo ich lebe, so, ob ich jetzt da segeln kann oder nicht und auch finanziell natürlich immer die Frage. Aber, ne, du weißt, worauf ich hinaus will, also sich wirklich mal zu fragen, was ist eigentlich so mein Ding? Und oft auch so die Frage, was habe ich eigentlich als Kind gerne gemacht, kann auch helfen, wenn man sich fragt, was macht mir eigentlich heute Spaß? Weil oft Kinder sind sehr intuitiv in dem, was sie tun. Weil Kinder sowohl, irgendwann verlernen wir oft so das durch Regeln, durch Verbote und so weiter. Oder du musst und das ist richtig und so macht man das. Und sich mal zu fragen, was habe ich eigentlich als Kind gerne gemacht? Und welche Bewegung hat mir vielleicht auch Spaß gemacht als Kind? Und das kann auch sein, ich, keine Ahnung, gehe mit dem Hund Gassi, weil ich Tiere liebe zum Beispiel, ne? Oder ich bewege mich irgendwie, ich suche mir ein Ehrenamt, mache was mit Tieren, was auch immer es ist. Was macht mir Spaß? Also Bewegung aus Freude, aus Spaß, das ist auch was, was aufs positive Körperbild einwirkt. Und auch das Thema Schlaf. Also wirklich gucken, dass ich ausreichend schlafe, dass ich eine gute Routine da reinkriege, weil auch das wirkt sich nachgewiesenermaßen auf das Körperbild aus. Wenn wir erholt sind, wenn wir gut schlafen, hat das einen großen Impact auch auf unser ganzes Körpergefühl. Und der dritte Punkt ist, und das hört sich immer so komplex an, wenn man das diesen Satz so runterrattert, die Abgrenzung von, ich sage es jetzt mal einfacher, die Abgrenzung von schädlichen Inhalten, sowohl medial als auch zwischenmenschlich. Also wenn ich merke, mir geht's schlechter, wenn ich da den und den Inhalt auf Social Media mir angucke, dann auch da in die Selbstverantwortung zu gehen und Inhalte zu konsumieren, die mich inspirieren, wo ich mich gut fühle, wo ich neue Ideen vielleicht bekomme, wo ich neue Impulse sammle und auch mit Menschen Zeit verbringe, die mir ein gutes Gefühl geben. Ja, also mich aus Verbindung lösen, wo ich das Gefühl habe, da wird irgendwie nur negativ übers Aussehen gesprochen. Da wird irgendwie immer gesagt, oh, ich habe so zugenommen, oh, das sieht alles so scheiße aus. Und also auch diese Abwertung permanent. Ne? Da gibt es halt auch Menschen, kennt vielleicht auch jeder so, bei denen fühlt man sich einfach sehr sicher. Und dann gibt es Menschen, die eher für einen so eine Energie ausstrahlen, wo ich das Gefühl habe, oh, irgendwie, weiß ich nicht, geht es mir danach nicht unbedingt besser, sondern meine Social Battery ist danach leerer als davor. Und da auch zu gucken, welche zwischenmenschlichen Kontakte tun mir gut und dahingehend mehr Zeit mit solchen Personen zu verbringen und mir auch mal anzugewöhnen, Komplimente zu machen, die nichts mit dem Aussehen zu tun haben. Also jemandem mal was zu sagen, was nicht bedeutet, Mensch, das steht dir aber toll oder deine Frisur sieht super aus oder das und das sieht toll aus an dir, sondern mal zu überlegen, was schätze ich eigentlich an der Person und das mal zum Ausdruck zu bringen. Zum Beispiel, ich habe das Gefühl oder ich fühle mich bei dir, als könnte ich ganz ich selbst sein oder du hast einen tollen Humor oder ich mag deine Art zu denken. Ja, also wirklich mal Komplimente, die Person nicht auf das Aussehen reduzieren, sondern die was mit der Persönlichkeit zu tun haben. Und wenn wir das auch mehr als Gesellschaft machen, ich glaube, das wäre schon sehr, sehr schön. Weil wenn man sich selber überlegt, was für ein Kompliment finde ich eigentlich schön, wenn ich mir diese Frage stelle, dann finde ich Komplimente, die berühren mich am meisten, wenn jemand mir wirklich zu meiner Person ein Kompliment macht und sagt, ich fühle mich, als kann ich ganz ich selbst sein bei dir, Julia. Das ist so toll. Das berührt mich viel mehr, als wenn jemand mir sagt, deine Haare sehen aber toll aus.
Ja, das wirkt dagegen auch wirklich platt.
Ja, aber das ist was auch so Komplimente zum Aussehen. Klar ist das auch oft nett gemeint, ja, aber das ist etwas, wo wir Menschen ja viel mehr erreichen könnten, wenn wir Komplimente zu der Art und Weise machen, wie ich mich bei der Person fühle, was ich an ihr schätze. Weil unsere beste Freundin schätzen wir in der Regel nicht für das Sixpack, sondern dafür,
wie wir uns bei... Wie wählst du denn deine Freunde aus? Ja,
genau.
Ich messe immer zuerst den Bizeps.
Ja. Und den Körperfettanteil.
Genau so. Einmal mit der Zange hier so.
Ja.
Nein, Quatsch. Aber ich finde es super. Ich wiederhole mal ganz kurz, was ich verstanden habe, weil da war für mich echt eine sehr tolle Haltung im Endeffekt drin. Mhm. Du hast gesagt, wenn ich dich richtig verstanden habe, es geht darum, den Fokus zu verschieben, und zwar vom Aussehen auf die Funktionalität so des Körpers. Mhm. Und das könnte man jetzt quasi in drei Punkte unterteilen, also jetzt nicht ganz die Funktionalität, aber das, ne, dieser Shift von weg vom Aussehen hin zur Funktionalität und sagen wir mal der größeren Frage, was ist da denn noch alles, würde funktionieren hin zu einer Wertschätzung dessen, ne, was mir der Körper alles ermöglicht. Ich kann mich auf den Rasen einer Wiese legen und einfach das Gras spürt. So, das genau, kann ich mit meinem Körper machen. So, das ist wunderbar. Oder ich kann mit dir sprechen, weil ich eine Stimme habe und Augen und ich kann dich sehen und so weiter. Also diese ganzen Funktionen. Wertschätzung dafür. Schlaf hast du genannt. Ich finde, das ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Wir kommen nicht drüber hinweg, dieses Buch wieder und wieder zu empfehlen. Das große Buch des Schlafs von Professor Matthew Walker. Wahnsinnig gut. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Du nickst gerade.
Nee, kenne ich gar nicht, aber ist gute Empfehlung, ja.
Ist eine Wahnsinnsempfehlung. Der legt da nämlich auch nahe. Ich kann es jetzt nicht wiederholen. Auf hormoneller Ebene erklärt der aber wirklich, was passiert, wenn du nämlich eben nicht ausreichend schläfst, dass dann eben solche Hormone eher in deinem Kreislauf aktiv sind, am nächsten Tag, die zu Heißhunger führen, und andere eben, wenn du ausgeschlafen bist, die nicht dazu führen. Also das ist eben dann auch noch auf hormoneller Ebene nachweisbar. Deswegen bin ich darauf gekommen, als du gesagt hast, ja, Schlaf ist halt nachweisbar auch dann natürlich mit dem Mut und auch mit dem Essverhalten zu tun, und es ist es hat einfach einen direkten Zusammenhang. Und die Abgrenzung von schädlichen Inhalten sowohl auf Social Media oder digital oder analog, was weiß ich, ich grenze mich auch davon ab, Bildzeitung zu lesen und sonst wie. So, aber ich check auch nicht mehr so viel Instagram wie früher, oder ich schaue, dass ich einfach mich mit Menschen umgebe, die mir gut tun und die mir Freude machen, und ich finde auch Aktivitäten, die mir eher Freude machen.
Absolut. So. Genau, hast du super zusammengefasst. Ja.
Danke. Ja, das gibt mir dann natürlich die Sicherheit, dass ich dich verstanden habe, und vielleicht auch nochmal so die Konsolidierung für Menschen, die zuhören. Sag mal, mich interessiert, was macht dir denn Freude? Magst du es teilen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich liebe es, was so Essen angeht, neue Sachen auszuprobieren, so kulinarisch. Also auch verschiedene Essenskulturen. Das finde ich immer total toll, weil es ist so, gibt so viel zu entdecken. Und das macht mir total viel Freude, was das Essen angeht. Also ich muss sagen, ich ernähre mich auch komplett intuitiv. Also ich, wenn ich um 22 Uhr Lust habe, Ben & Jerry's Eis zu essen, dann mache ich das. Also das ist bei mir einfach. Ich habe mich da noch nie irgendwie eingeschränkt und deswegen auch, was Essen angeht, bin ich da komplett, je nachdem, worauf ich Lust habe, esse da sehr intuitiv und genieße das auch. Also auch so der Genuss beim Essen macht mir sehr viel Freude. Und was Bewegung angeht, ist das bei mir total divers. Also ich habe jetzt nichts, wo ich sage, das ist so das eine. Ich habe halt einen Hund, mit dem bin ich natürlich automatisch dann auch jeden Tag draußen und auch aktiv. Ich bin sehr, sehr gerne in der Natur. Das macht mir große Freude, auch so am Wasser zu sein. Ich liebe das an der Nordsee. Also ich wohne ja in Hamburg, da ist man dann auch schnell Ostsee, Nordsee. Das liebe ich, da bin ich total, da fühle ich mich total mit mir verbunden, wenn ich irgendwie an der See bin, ich mit meinem Hund unterwegs bin. Ich spiele auch gerne Tennis, das macht mir auch Spaß, aber jetzt auch nicht jede Woche, sondern ab und zu dann mal mit Freunden. Also auch Dinge, die man mit anderen zusammen macht, das finde ich auch total toll. Ich bin jetzt keine Fitnessstudio-Gängerin in dem Sinne, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, dann sind es eher Kurse, die ich mache, auch so mit anderen zusammen irgendwie zu Musik, das finde ich dann, das macht mir Spaß. Genau, also da handle ich auch sehr nach, worauf habe ich Lust, was macht mir Freude und so verhalte ich mich dann auch, ja.
Ja. Danke dir. Ja,
und dir, cool. Leo?
Ja, sehr gut. Ich musste gerade dran denken an das Intuitive, was du gesagt hast. Weißt du, für mich, das ist gar nicht so intuitiv, das ist mehr planvoll, das funktioniert für mich aber total gut. Aktuell schon echt so seit einigen Monaten, gehört es mit zu meiner Abendroutine, das Frühstück für den nächsten Tag vorzubereiten. Das finde ich, ist total schön, weil ich dann mich schon drauf freue, das am nächsten Morgen zu essen. Das ist, eine Zeit lang mache ich mir dann irgendwie Shakes, weil ich irgendwie Bock habe, weil ich Lust habe, Shakes zu trinken. So, und dann stopfe ich einfach nur abends da schon irgendwie die Zutaten in den Mixer rein und stelle das einfach nur in den Kühlschrank. Und nächsten Morgen muss ich auch nur einfach nur auf den Knopf drücken. Aktuell sind es eher so irgendwelche Joghurts, wo ich dann Haferflocken reinkippe und Cashews und Datteln und Obst und was auch immer. Und dann kommt das einfach in den Kühlschrank und dann habe ich das für den nächsten Morgen. Das ist dann nicht so intuitiv, sondern geplant, aber das tut mir total gut. So, ne? Also so ein bisschen diese Klammer um den Tag von morgens und abends, die ist mir total wichtig. Und ich musste gerade nochmal dran denken, du hast ja vorhin dieses Ding mit, warum Leute morgens ich komme gleich zurück zu deiner Frage, warum Leute morgens keinen Hunger haben oder weniger essen, da musste ich dran denken, es gibt ja mal so Volksweisheiten, morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein König, abends wie ein Bettelmann, kennst du diesen Spruch?
Ja, den kenne ich.
Der ist eigentlich für die Ernährung auch total passend. Genau, nee, aber was macht mir Freude? Ja, beim Essen definitiv so zu essen, dass es, ja, also mir macht's Freude, so zu essen, dass es irgendwie meinem Körper gut tut und auch Spaß macht und auch mir schmeckt, so. Also ich würde jetzt nicht für die Funktionalität irgendwas essen, was mir nicht schmeckt. Das funktioniert nicht. Das ist für mich ein Paradoxon, so. Mhm. Es kommt total drauf an. Aber ich mag das auch von dem Intuitiven. Dein Körper sagt dir eigentlich auch, was du gerade brauchst. Ich habe das manchmal so, ich will jetzt eine Paprika essen. So, alright.
Ja,
dann hat mein Körper gerade wohl Bock irgendwie auf die Nährstoffe spezifisch da drin und ich gebe sie ihm sehr, sehr gern. Was Bewegung angeht, ich mache super gerne Yoga. Ich gehe gerne laufen. Ich mache Krav Maga. Das sind so die Sachen, die ich regelmäßig mache. Und wenn ich es schaffe im Urlaub, gehe ich gerne surfen. Aktuell im Sommer spiele ich gerne Spikeball oder Roundnet. Ist gerade so ein bisschen neues Hobby für mich. Das sind so auf der Bewegungsebene. Und ansonsten mache ich alles mit dem Fahrrad. Ich habe kein Auto, ich habe kein Deutschland-Ticket. Ich habe aber ein Bike. So, das heißt, versuche einfach einen grundsätzlichen aktiven Alltag so zu haben. Ich habe einen Fahrstuhl in meinem Haus und habe mich grundsätzlich dagegen entschieden, den zu benutzen. Ich benutze den trotzdem manchmal, aber ich hätte sonst ja jedes Mal die Entscheidung, wenn ich jetzt irgendwie in die Haustür reingehe, nutze ich den Fahrstuhl oder nicht. Und diese Entscheidung kostet mich Energie und es ist der sinnvollere Weg, den Fahrstuhl nicht zu benutzen. So, ne? Also das sind so kleine Sachen.
Ich habe keinen Fahrstuhl und ich bin im Dachgeschoss.
There you go. Das sind ja so diese kleinen Sachen. Das sind ja diese kleinen Sachen, die einen Effekt haben. Genau. Was macht mir sonst Freude? Ja, irgendwie rausgehen, sich mit Menschen zu umgeben. Ich weiß nicht, du bist ja auch, du bist solo selbstständig, oder? Oder bist du noch irgendwo angestellt? Guck mal, und das, ich finde, das ist eben dann so das Ding, auch wenn du solo selbstständig bist, hast du kein Team, keine direkten Kollegen. So, ne? Also natürlich projektbezogen hast du das immer, oder jetzt zu meinem Job gehört es, mit dir jetzt gerade zu sprechen, so, ne? Da findet Austausch statt, aber deswegen sind Sachen, die mir auch in meinem Alltag ein ganz, ganz entscheidender Faktor für mein Wohlbefinden sind, sich mit Menschen zu umgeben, auf die ich Bock habe, die mir gut tun, die mir Spaß machen. Und ja, genau, das ist einfach ganz wichtig, weil das habe ich im Job eben nicht so viel oder nicht so regelmäßig. Ja, das ist, was mir da gerade kommt.
Voll schön.
Ja.
Ja, das war doch ein echt schönes Schlusswort hier für uns.
Geil, du machst die Abmoderation.
Also, das war schon. Wollte jetzt nicht überziehen hier deinen Podcast.
Ach so, ach stimmt. Ich habe gerade gar nicht auf die Uhr geguckt. Ich plane immer auch ein bisschen Puffer ein. Ich würde dir, wenn es für dich zeitlich passt, zwei ganz kurze persönliche Fragen noch stellen. Das mache ich gerne zum Abschluss. Okay, guck mal, du hast ja ein Buch geschrieben. Aber wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel würde es tragen?
Oh Gott. Das ist ja eine Frage. Das ist echt eine schwere Frage. Welchen Titel hätte mein Buch? Ich glaube einfach so, ja, mein crazy life als Imposter zur Psychotherapeutin in Hamburg. Ich weiß es nicht so genau. Sowas in die Richtung wahrscheinlich.
Danke, wow, ey, das ist ehrlich. Okay, letzte Frage. Über welchen Satz oder über welche Frage sollte jeder Mensch einmal nachdenken?
Wie ich über meinen Körper denken würde, wenn keiner zugucken würde und wenn ich einfach auf einer einsamen Insel leben würde, kein Mensch wäre da, was würde ich dann über meinen Körper denken und fühlen?
Stark, stark, vielen Dank. Danke, 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 liebe Julia, für deine Zeit, für deine Impulse und für deine Aufmerksamkeit. Und natürlich auch danke an alle Menschen, die bis hierher zuhören. Liebe Julia, wenn du möchtest, dann gehen die letzten Worte jetzt an dich.
Ja, also ich schließe mich dir eigentlich nur an, Leo. Danke für dieses tolle Gespräch und auch die verschiedenen Perspektiven, die wir hier eingebracht haben, fand ich total wertvoll. So auch deine Perspektive aus der Ex-Fitness-Trainer, ich weiß nicht, ob du das noch machst, Szene, fand ich total cool. Und ich glaube ja auch, so Austausch auch so zwischen verschiedenen Disziplinen ist sehr bereichernd auch, dass wir alle voneinander auch lernen können. Und deswegen, ich fand es ein sehr, sehr tolles, wertschätzendes Gespräch.